Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Das ist der Titel unserer Sendung heute mit Pater Dr. Anton Lesser aus dem Passionistenkloster und der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich. Eine der wenigen konkreten Aufforderungen Jesu, um was wir beten sollen, ist der Auftrag, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Das Gebet um geistliche Berufe, besonders um Priesterberufung, sollte daher eigentlich ein festes Anliegen in unserem Gebetsleben sein. Dem widmen sich angesichts des Priestermangels in besonderer Weise einige Initiativen, Adoration for Vocation, Anbetung um Berufungen. Das haben wir Ihnen schon auch vorgestellt einmal und Radio Horeb versucht da auch mitzuwirken, besondere Anbetungszeiten, einen Tag, eine Nacht, um Priesterberufungen hier in Balderschwang mitzutragen. Und auch andere Pfarreien haben sich angeschlossen, in der Diözese Augsburg zum Beispiel. Dann das Projekt im Stift Heiligenkreuz, wie Priester sein. Da geht es vor allem um drei Dinge, um Berufungen zu beten, das Wesen des Priestertums tiefer zu verstehen und auch für Priester zu beten. Und der Passionistenpater Dr. Anton Lesser, der ehemalige Regens des überdiözesanen Priesterseminars in Heiligenkreuz und jetziger Wallfahrtsrektor von Maria Schutz, hat dieses Projekt mit auf den Weg gebracht. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Grüß Gott, Pater Anton.
Grüß Gott, Frau Kuhl, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Grüß Gott, derzeit aus Wien. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören und dass Sie sich wohl auch verwenden lassen für dieses Anliegen, für Priester zu beten oder auch ein bisschen tiefer zu erfassen, wofür wir denn beten und worin das große Geschenk besteht, das Jesus der Kirche geschenkt hat, in der Priesterweihe.
Wenn man in die Katakomben Roms hineinschaut, dann ist ein Bild sehr berühmt geworden, das Bild des guten Hirten mit dem Lamm über der Schulter, was auch in vielen Bildern in der Kunst dargestellt wird, auch oft bei Priesterweihen als Primizbild verwendet wird. Auf dieses Bild werden wir auch heute etwas schauen, in Anführungszeichen, weil wir heute auf das Wesen des Weihepriestertums schauen und besonders auf den Aspekt des Leitungsamtes als Hirte. In diese Nachfolge ist ja der Priester auch besonders gerufen, Hirte zu sein, für das Volk Gottes, das ihm anvertraut ist in der Pfarrei. Wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu oder eben dafür das Volk, für das er zuständig ist, wenn es nicht die Pfarrei ist, dann andere Aufgaben. Der Hirte, darum geht es heute in unserer Sendung. Bitteschön.
Ja, ich denke, es fügt sich sehr schön, dass wir dieses Thema behandeln dürfen im Vorfeld des Pfingstfestes. Denn das, was ich eigentlich ins Licht heben möchte, ist die Geistausstattung, also das Besondere, womit Jesus Christus die Welt und die Kirche beschenkt im Sakrament der Priesterweihe. Was ist denn diese Gnade, die durch die Auflegung der Hände zuteil wird? Ich erlaube mir, das fast ein bisschen polemisch in einen Kontext zu stellen. Ich glaube, dass wir in einem großen Erosionsprozess uns wiederfinden hinsichtlich der sakramentalen Struktur der Kirche. Ich möchte es mal so formulieren. Das erste Sakrament, das wir wohl in unseren Breiten verloren haben über weite Bereiche, ist das Sakrament der Sündenvergebung, der Versöhnung, der Beichte. Pius XII. Hat einmal formuliert, die größte Sünde des 20. Jahrhunderts besteht wohl im Verlust des Sündenbewusstseins. Wenn ich also nicht mehr verstehe, dass ich versöhnungsbedürftig, erlösungsbedürftig vor Gott bin, die Schuld und die Konsequenzen nicht mehr sehen kann, dann brauche ich ja auch früher oder später das zweite Sakrament nicht mehr so dringend, nämlich das Erlösungsopfer Jesu Christi. Da wird vergessen oder nicht mehr im Blick gehalten, dass im Geheimnis der Eucharistie sich wirklich das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu vollzieht zu unserer Erlösung in jetzt, in Zeit und Raum. Wenn wir das Beichtsakrament verloren haben oder verlieren, ein klares Bewusstsein über die Eucharistiefeier, dann wackelt auch das Verständnis dessen, was in der Priesterweihe geschenkt wird. Also ich könnte es salopp formulieren, wenn ich kein Beichtsakrament habe und keine Eucharistiefeier mehr in ihrer herausragenden Form verstehen kann, dann fällt es auch schwer, das Wesen des Weihepriesters richtig zu erfassen. Und in weiterer Folge fallen dann natürlich auch das Sakrament der Krankensalbung, der Ehe. Und wenn dann nur noch die Taufe stehen bleibt, dann wird sie, die ja die Grundlage für die folgenden Sakramente auch ist, auch nicht mehr in ihrer ganzen Fülle verstanden. Also ich glaube, wir sind wirklich in einer Gefahr, hier die Gegenwart, das Handeln Jesu Christi in der Gegenwart, etwas aus dem Glauben, aus dem Blick zu verlieren. Also dieser Erosionsprozess hinsichtlich der sakramentalen Struktur der Kirche, der hat sich schon in den letzten Jahrzehnten vollzogen. Und vielleicht kann dieser Vortrag auch ein wenig helfen in Bezug auf das eine Sakrament, nämlich die Priesterweihe, wieder etwas auszuleuchten, was einfach Glaubensinhalt ist. Zu glauben, dass Jesus Christus ganz konkret den Priester gesalbt hat, ihn teilhaben lässt an der eigenen Salbung für das Volk Gottes, dass in ihm uns etwas geschenkt ist, was der Nichtgeweihte eben nicht anbieten kann. Und so möchte ich zunächst beginnen bei einer kurzen Ausführung über das allgemeine Priestertum. Es ist ja Lehre der Kirche, dass alle Christen schon in der Taufe eine wirkliche und ontologische Teilhabe am ewigen und einzigen Priestertum Jesu Christi haben. Und dem sollen sie sich mit ihrem ganzen Leben anpassen, sagt Pastor Stavrovobis. Aus dem einzigen und endgültigen Opfer am Kreuz erwächst allen Jüngern die Würde und Sendung von Priestern des neuen und ewigen Bundes. In diesem sind sie Christus geweiht und mit Heiligem Geist gesalbt, sagt Lumen Gentium 34. Sie sollen als das Volk des neuen Bundes, als lebendige Steine das geistige Haus aufbauen und als eine heilige Priesterschaft durch Jesus Christus geistige Opfer darbringen. Im Dienste dieser allgemeinen Teilhabe am Priestertum Jesu Christi, aber auch von diesem wesentlich verschieden, steht eben nun das Weihepriestertum. Es birgt und bezeichnet eine Art und Weise der Teilhabe am Priestertum Christi, die besonders ist und bezeichnet wird von den Lehramtstexten als eine Gleichgestaltung als Haupt und Hirte. Man kann also sagen, ich habe die zusammenfassende Darstellung und die Betrachtung des Weihepriestertums ist sehr komplex. Ich kann Ihnen nur eine Zusammenfassung der Zusammenfassung anbieten. Ich habe sie in vier Punkte gegliedert. Einmal Gabe und Aufgabe von Gott her, denn das Dienstamt mit und in Jesus Christus, dann das Wirken des Heiligen Geistes für die besondere Gabe. Und in diesen vier Punkten möchte ich Ihnen gerne, ich sage mal, einen Sirup geben über das, was die Kirche glaubt, was im Weihepriester gegeben ist. Man kann sagen, dass als Frucht des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu den Aposteln beziehungsweise den von ihnen eingesetzten Hirte eine besondere Gabe anvertraut wird, nämlich das Evangelium selbst. Jesus Christus ist ja vom Vater gesandt und gesalbt zur Erlösung der Welt. Und er macht seine Apostel an dieser Salbung und Sendung teilhaftig. So ist, wenn man den Hirtendienst richtig verstehen will, ist er vorgegeben in der Sendung und Salbung Jesu Christi selbst und findet dort auch ihre Grenze. Jesus trägt das ganze Heil, so könnte man formulieren, aus der Ewigkeit in die inzwischen gebrochene Schöpfung herein, das ewige Leben. Das Evangelium ist nicht nur eine Information, sondern es trägt in sich die ganzen Heilsgüter der Kirche. Und diese Heilsgüter vertraut er der Kirche, den Aposteln, an. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Und er verbindet seine eigene Sendung total und ganz mit der Sendung der Apostel, indem er sagt, wer euch hört, hört mich, wer euch ablehnt, lehnt mich ab, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Die Zeichen und Wunder, die ich getan habe, werdet auch ihr vollbringen und noch größere, denn ich gehe zum Vater und trete für euch ein. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also es ist den Hirten die Gabe des Evangeliums als Ganzes, das Heil selbst anvertraut. Sie ist das besondere Geschenk des auferstandenen Herrn an seine geliebte Braut, die Kirche. Die Gabe besteht im Heil an sich, der Rettung, der Erlösung, in der Offenbarung über diese Wirklichkeiten und in der Kraft für die Verkündigung oder für das Bringen des Evangeliums und des Heils, also für das Vermitteln des Heils an die Glaubenden. Es ist eine Kraft für das Leiten, Bewahren der Gemeinde im wahren Glauben. Diese Gabe, dieses Geistgeschenk ist den Aposteln und deren Nachfolgern als Gesamtes anvertraut. Sie stehen mit ihrem ganzen Sein im Dienste dieses Geschenkes. Sie stehen in einem Mittlerdienst, der etwas Bleibendes ist. Denn bei Paulus ermahnt Timotheus, er möge doch die Gnade wieder entfachen, die ihm durch die Auflegung der Hände zuteil geworden ist. Dort heißt es, bei 1 Timotheus 4,14, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde, als dir die Ältesten aufgrund prophetischer Worte gemeinsam die Hände auflegten. Also diese Gabe kann vernachlässigt werden. Sie ist etwas Bleibendes, sie will aber geglaubt, gepflegt und kultiviert werden. Die Apostel stehen also mit ihrem ganzen Sein im Dienste dieses Geschenkes, in diesem Mittlerdienst. Und ihre spezifische Aufgabe besteht darin, diese Gabe des Heils, die das Glaubensgut in sich birgt, für sich selbst, für ihre Gemeinde und in den Seelen der ihnen Anvertrauten unversehrt zu bewahren und diese Gabe allen zu verkündigen. Und über diesen spezifischen Dienst werden sie Rechenschaft ablegen müssen. Und zwar hinsichtlich des Bewahrens in Reinheit und des Verkündigens auf alle hin. Also man könnte diesen Hirtendienst zusammenfassen als ein rein und vollständiges Bewahren des ganzen Evangeliums für die Menschen, für die Glaubenden und in der Verkündigung an die Glaubenden. Dafür müssen die Hirten Rechenschaft abgeben und für die Bewahrung dieses gesamten Glaubensguts müssen sie eigentlich dann auch bereit sein, das Leben zu geben. Im Timotheusbrief zeigt sich diese Gabe des Heiligen Geistes für die Hirten der Kirche in Abhängigkeit von der Auflegung der Hände. In 1 Timotheus 1,18, in 1 Timotheus 4,14. Die Gabe ist notwendig für die Ausübung des Hirtenamtes. Sie beinhaltet sowohl das Glaubensgut selbst, als auch die Kraft, Liebe und Besonnenheit für die Verkündigung und deren Bewahrung. Wenn wir auf diese Gabe etwas detaillierter eingehen wollen, dann können wir sagen, die Gnade Gottes, die Gabe, das Charisma bedeutet hier Geschenk. Im Neuen Testament ist damit eine Gabe Gottes bzw. des Heiligen Geistes gemeint. Charisma bedeutet in dieser Ausführung ein großzügiges Geschenk, das einem unverdient, also gratis, zukommt. Es wird klar im Kontext, dass es sich nicht um etwas Vorübergehendes handelt, sondern um etwas Bleibendes. Es ist der Heilige Geist, der Personen ins Dienstamt hineinruft. Auch der Timotheusbrief bezeugt, dass die Handauflegung aufgrund einer prophetischen Offenbarung geschieht. Dort heißt es nämlich, diese Ermahnung lege ich dir ans Herz, mein Sohn Timotheus. Im Gedanken an die prophetischen Worte, die einst über dich gesprochen wurden, durch diese Worte gestärkt, kämpfe den guten Kampf. Wenn man die Textstellen im Neuen Testament sich vor Augen hält, dann wird deutlich, dass der Heilige Geist es ist, der Personen beruft, der das Werk bestimmt, für das er sie beruft. Wir haben ja kürzlich gehört in den Lesungen der Werktage, wie Paulus in einen Ort gehen will, um das Evangelium zu verkünden. Und der Heilige Geist verwehrt es ihm. Er zieht weiter, will in den nächsten Ort gehen. Der Heilige Geist verwehrt es ihm wieder. Und er hat in der Nacht eine Vision, die ihn einlädt, nach Mazedonien zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden. Also das Werk wird bestimmt vom Heiligen Geist. Die Person, die das Werk vollziehen will, wird bestimmt vom Heiligen Geist. Timotheus wird aufgrund prophetischer Worte die Hände aufgelegt und die Propheten sind gut bezeugt im Neuen Testament. Und er wird ausgestattet durch die Auflegung der Hände zu einem besonderen Hirtendienst. Vielleicht machen wir hier eine kurze Musikpause, bevor wir dann einen weiteren Teil des Vortrags hören.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Das ist das Thema heute. Wir schauen auf das Weihepriestertum mit Pater Dr. Anton Lesser aus dem Passionistenkloster und der Wallfahrtskirche Maria Schutz.
Der heilige Paulus im zweiten Brief an Timotheus beschreibt bei 1,7, dass die durch die Handauflegung empfangene Gabe ein Geist der Kraft ist, der Liebe und der Besonnenheit. Es ist eine Kraft zu schützen, heißt es in 2 Timotheus 1,14. Diese Gabe kann also vom Empfänger, er kann sie vernachlässigen, oder kann sie durch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit wirksam werden lassen. Die Bewahrung der Gabe, also des ganzen Evangeliums, rein, vollständig, sie verfügbar zu halten für die Glaubenden und den Inhalt des Evangeliums allen Menschen zu verkünden, ist wesentlicher Bestandteil des Hirtenamtes, das Timotheus oder auch dem Paulus anvertraut ist. Diese Geistgabe bezeichnet nicht nur die Kraft, Liebe und Besonnenheit, mit der das Evangelium verkündet werden soll. Diese Geistgabe bezieht sich auch auf das ganze Evangelium und die Substanz des Glaubensgutes. Also auch auf die Kraft, es zu verkündigen und es gleichsam ins Werk zu setzen, zutiefst in den Sakramenten. Also ein Handeln Gottes gegenwärtig zu setzen, das darauf ausgerichtet ist, dass die Getauften und Gefirmten ihr Priestertum vollziehen können, zur Erlösung der ganzen Welt, und dass neue Menschen hinzugewonnen werden durch die Verkündigung zu diesem herausgerufenen Gottesvolk. Die Aufgabe, nämlich diese empfangene Gabe des Evangeliums für sich und die Gemeinde zu bewahren, erfordert die Hilfe des Heiligen Geistes, auf die Timotheus aufgrund der Auflegung der Hände nun vertrauen kann. Durch diese Geistgabe verkünden die Hirten nun mit Vollmacht. Sie wiederholen das vergebende Wirken Gottes und sein umfassendes Heilsangebot, vor allem durch die Taufe, das Bußsakrament, die Eucharistie. Sie sorgen, oder sie sind dazu befähigt, wie Christus bis zur völligen Selbsthingabe für die Herde, die sie in Einheit sammeln sollen, zu sorgen und durch Christus im Geist zum Vater zu führen. Der Heilige Geist formt und beseelt sie mit der Hirtenliebe Christi und versetzt sie in der Kirche in die wirkmächtige Lebensaufgabe, von Dienern an der Verkündigung des Evangeliums für alle Geschöpfe und Dienern an der Fülle des christlichen Lebens aller Getauften. So formuliert es Pastoris Tabovobis im Kapitel 15. Durch diese Teilnahme an der Salbung und Sendung Christi kann der Geweihte, dessen Gebet, Wort, Opfer und Heilswirken in die Kirche hinein übersetzen. Also das Gebet, das Wort, das Opfer und das Heilswirken Christi in hinein übersetzen. Diese befähigen und verpflichten den Geweihten oder die Geweihten, lebendige Werkzeuge des ewigen Priesters zu sein und im Namen und in der Person Jesu Christi selbst zu handeln. Die Gabe ist insofern auch eine geistliche Vollmacht, die Teilhabe an der Autorität bedeutet, mit der Jesus die Kirche durch den Geist führt. Die Teilnahme des Weihepriestertums an der Autorität und Vollmacht Jesu muss allerdings in einem rechten Sinn verstanden werden. Denn diese haben in Christus eine eigene Form, die das Weiheamt wesentlich prägt und prägen muss, jene der besonderen Hirtenliebe. Es gibt ja den Versuch, Jesus zum König von Israel zu machen. Und er lehnt das ganz entschieden ab. Seine Herrschaft ist keine innerweltliche Herrschaft. Und so ist das Hirtenamt nicht in erster Linie ein administratives Amt, sondern es geht um eine besondere Form der Hirtenliebe, an der Christus die Geweihten teilhaben lassen möchte. Sie, die Priester, so heißt es in Pastoris Dabo Vobis, Sie, die Priester, werden vom Heiligen Geist mit der Hirtenliebe Christi geformt und beseelt. Und dank dieser Heilsgnade wird das geistliche Leben der Priester von jenen Grundhaltungen und Ausdrucksweisen geprägt, geformt und gekennzeichnet, die Jesus selbst als Haupt und Hirte zu eigen sind. Sie sind unverdientes Geschenk des Heiligen Geistes, zugleich aber Aufgabe und Appell an die freie und verantwortungsvolle Antwort des Priesters. Und hier muss man vielleicht schon eine Anmerkung machen. Die Gnade muss geglaubt werden und es bedarf das Einantworten des Liebenden. Wenn jemand mich liebt und mir alles schenken will, ich ihm aber diese Liebe nicht glaube oder diese Liebe nicht achte und mich nicht auf sie einlasse und diese Liebe nicht so in mich einlasse, dass er mein Leben mit in Anspruch nimmt, dann nützt diese Liebe nichts. Sie vermag sich nicht auszudrücken, sie vermag sich nicht zu entfalten. Wir wissen, dass wir durch die Taufe und die Firmung eine Geistausstattung von Gott haben, dass wir teilhaben an seinem Königtum, an seinem Priestertum, an seinem Prophetentum. Aber heute gibt es viele Menschen, die diese großartigen Schätze und Seinsweisen noch gar nicht ausgepackt und entfaltet haben. Und deshalb kommen sie auch nicht zum Tragen. Analog kann man das auch vom Priester sagen. Er zunächst ist gefordert, wirklich zu glauben, dass er in seinem ganzen Sein von Gott her neu geprägt ist und ausgestattet ist mit besonderen Geistgaben, die ihn befähigen, Haupt und Hirte. Johannes Paul hat noch schön ausformuliert, Bräutigam der Gemeinde zu sein. Das Zweite Vatikanum formuliert hier, dass der Priester Teil aller Gläubigen ist, aber er steht dem Volk auch als Jesus Christus und in seinem Namen gegenüber als Haupt und Hirte. Die Liebe also des guten Hirten nach dem Beispiel Jesu, wie sie uns in Johannes 10, im 10. Kapitel vor Augen geführt werden, dort heißt es ja, ich bin der gute Hirt und der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist, und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Demgegenüber, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die Liebe dieses guten Hirten richtet sich demnach nicht nur an Israel, sondern an alle Menschen. Er hat Mitleid mit den Menschen. Er sucht nach Matthäus 18 die Verlorenen und Verirrten. Er feiert ihr wieder Heimfinden. Er sammelt und verteidigt sie, erkennt sie und ruft sie einzeln mit Namen nach Johannes 10,3. Er führt sie auf grüne Weide und zum Ruheplatz am Wasser nach dem Psalm 23. Er bereitet für sie einen Tisch und nährt sie mit seinem eigenen Leben. Dieses Leben bringt der gute Hirt durch seinen Tod und seine Auferstehung als Opfer dar. Pastoris Tabovobis, in dieses nachsynodale Schreiben, in dem viel über das Priestertum ausgesagt ist und zusammengefasst ist aus dem ganzen Lehramt der Kirche, insbesondere des Zweiten Vatikanischen Konzils, formuliert das ebenso im Kapitel 22. Ein entscheidendes Wesensmerkmal der eigentümlichen Form der Hirtenliebe Jesu bzw. seines Hauptseins ist jenes des Dienens. Die Hirtenliebe Jesu übernimmt die Verantwortung für das Heil der Anvertrauten und entrichtet den Preis dafür in der Hingabe des eigenen Lebens als Lösegeld für viele. Sie findet in der demütigen und liebevollen Totalhingabe im Kreuzestod ihren Höhepunkt. Christus erwirbt sich seine Kirche durch sein eigenes Blut und bringt ihren Gliedern das Heil durch die Verdienste seiner heiligen Wunden. Die Autorität Jesu Christi als Haupt fällt also mit der Haltung des Sich-Schenkens, mit der eigenen Ganzhingabe für die Kirche zusammen. Eine Hingabe, die sich in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Vater vollzieht. In dieser Richtung ist Autorität und Vollmacht, die dem Geweihten als Gabe zuteil geworden ist, zu deuten. Wir können das nachlesen im Lumen Gentium 18, 28 oder auch im Presbyterorum Ordinis 15. Sie ist ausschließlich auf das Heil der Menschen und den Aufbau des mystischen Leibes der Kirche ausgerichtet. Der Geweihte wird deshalb durch die Weihegabe von dieser Grundhaltung des Dienstes am Volk Gottes und der Selbsthingabe geprägt sein müssen, wie wir das auch bei Matthäus 20, 24 und Markus 10, 43 sehen. Frei von jeder Anmaßung und von jedem Verlangen, die anvertraute Herde zu beherrschen, wie der heilige Petrus das im ersten Brief formuliert, im fünften Kapitel. Sie sollen durch die erhaltene Gabe vielmehr Modell für die Herde sein, die ihrerseits die Herde also berufen ist, gegenüber der ganzen Welt diese priesterliche Haltung einzunehmen und der Fülle des menschlichen Lebens und seiner ganzheitlichen Befreiung zu dienen. Die spezifische Hirtenliebe findet für den Priester ihren konkreten Ausdruck in der völligen Verfügbarkeit für das Heil der Kirche. Diese Form der Ganzhingabe kennzeichnet als ein weiteres Kriterium die besondere Hirtenliebe zum Priestertum. Dementsprechend formuliert Pastoris Tabovobis: Der wesentliche Gehalt der pastoralen Liebe ist die Verfügbarkeit des eigenen Ich als ganzheitliche Selbsthingabe an die Kirche nach dem Vorbild und der Teilnahme an der Hingabe Christi. Und hier darf ich vielleicht einen kurzen Exkurs machen. Im Blick auf die Seminaristen war eines der Kriterien, auf das für mich sehr früh entscheidend wurde, ist die Person hingabewillig und hingabefähig. Und zwar im Konkreten, im Alltag. Lässt er sich gebrauchen oder ist er noch viel zu sehr mit sich selber und den eigenen Vorstellungen beschäftigt? Wer Hirte in der Kirche sein will, wir haben ja ein dreistufiges Hirtenamt, Diakon, Priester und Bischof, der muss in diese Verfügbarkeit, in dieses sich loslassen können hineingefunden haben. Ich möchte fast sagen, es muss charakterisiert sein durch einen unbedingten Erlösungswillen. Verfügbar für den Herrn und verfügbar, die hier einfach seine Hilfe brauchen, die ihm anvertraut sind. Eine weitere Wesensheit der Hirten, der besonderen Hirtenliebe, wird in Pastoris Tabovobis ausgedrückt und näher erklärt. Das Sich-Schenken Christi an die Kirche als Frucht seiner Liebe wird dort vorgestellt, als etwas, das gekennzeichnet ist von jener ursprünglichen Hingabe, die dem Bräutigam gegenüber der Braut zu eigen ist. In seiner bräutlichen Liebe bietet er ihr den Wein des Heiles dar. Er, das Haupt der Kirche, hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Epheser 5, 23. Er hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Der gute Hirte nährt und pflegt, dieser Bräutigam nährt und pflegt seine Braut, die als neue Eva aus der geöffneten Seite des Erlösers am Kreuz erwächst durch die Hingabe des Lebens für sie. In diesem Sinn ist der Priester also auch dazu berufen, in seinem geistlichen Leben die Liebe des Bräutigams Christi zu seiner Braut wiederzubeleben. Sein Leben soll auch von diesem Wesensmerkmal erleuchtet und angeleitet sein. Was von ihm verlangt, Zeuge der Liebe Christi als Bräutigam seiner Kirche zu sein, somit fähig zu sein, das Volk wirklich zu lieben, mit einem neuen, großen und reinen Herzen, mit echtem Abstand zu sich selbst, mit voller und ständiger und treuer Hingabe und zugleich mit einer Art göttlicher Eifersucht, wie es im 2. Korintherbrief im 11. Kapitel beschrieben wird, mit einer Zartheit, die sich sogar Nuancen der mütterlichen Liebe zu eigen macht und Geburtswehen erleidet, bis Christus in den Gläubigen Gestalt annimmt. So drückt das Pastore Stavrobobis aus. Ich finde es einen wunderschönen Text. Und mit dem wollen wir wieder eine kleine Musikpause machen.
Wir schauen hier heute bei Radio Horeb und Radio Maria auf das Wesen des Priestertums mit Pater Dr. Anton Lesser aus dem Wallfahrtsort Maria Schutz am Semmering. Es geht weiter im Vortrag.
Ich möchte noch gerne nun zwei Begriffe herausgreifen. Einmal das Dienstamt in und mit Christus selbst. Also wie der Priester eigentlich Mitwirkender Jesu Christi ist gegenüber seinem Handeln in der Welt. Und auch ein wenig auf den Begriff von Hirt und Herde ein wenig eingehen, denn diese Begrifflichkeit zieht sich ja durchs ganze Evangelium, würde ich sagen, ist fast durchgängig eingesetzt in der Zuordnung von Gott und von Christus zu seinen Gläubigen. Wichtig ist hinsichtlich des Priesterdienstes, die Herde gehört Gott, nach dem 1. Petrusbrief 2,9 und Apostelgeschichte 20,28. Sie gehört nicht für den Priester. Und das muss ihm auch sehr klar sein, er ist ein Hirte im Auftrag des eigentlichen Hirten. Die Herde gehört Gott. Sie besteht nach dem 1. Petrusbrief aus den verirrten Schafen, die aufgrund des Kreuzesopfers Christi von den Hirten zu ihm zurückgeführt werden können. So lesen wir im 1. Petrusbrief 2, 24 bis 25. Die Aufgabe der kirchlichen Hirten besteht also darin, aus dem Kreuzesopfer Christi und durch dieses Erlösungsopfer Jesu Christi, denen, die verirrt sind, die sie verlaufen haben, die Tür wieder zu öffnen in die Herde hinein, die Jesus Christus gehört. Und da liegt ein etwas sehr Wichtiges für uns Priester drin. Für die, um die ich mich sorge, für die, die vielleicht gebunden sind, für die, die ablehnend sind, für die, die sich einfach schwer tun, Glauben in den Glauben einzutreten, beziehe ich für sie alle wirklich das Messopfer mit ein, trage ich sie dort hinein, erbete, erbitte ich dort von Gott her, dass die Lösungen, die Erlösungen geschehen, damit die Menschen wieder zurückkommen in eine volle Gemeinschaft mit Jesus Christus, ja sein Leib werden. Also in diesem Text ist uns vor Augen gestellt, dass das Erlösungsopfer Jesu Christi uns erst ermöglicht, das Evangelium fruchtbar werden zu lassen in der Weise, dass wir Menschen neu zugewinnen können für die Herde Gottes oder auch diejenigen, die sich verirrt haben, wieder zurückzuführen. Also aufgrund des Kreuzesopfers Christi können die Hirten die sich verirrt haben, zurückführen. Die Aufgabe der kirchlichen Hirten kann, wenn man den Begrifflichkeiten nachgeht, als ein wohlwollendes, wachsames, umsichtiges Hüten zusammengefasst werden, dieses Episkopein, wie es im 1. Petrusbrief und der Apostelgeschichte verwendet wird. Dieses ist in Abhängigkeit von dem obersten Hirten und Bischof der Seelen, dieser Begriff wird bei 1. Petrus verwendet, zu sehen. Und ihm ist auch Rechenschaft zu geben nach dem Hebräerbrief im 13. Kapitel. Für den apostolischen Hirtendienst lassen sich folgende Vollmacht und Autoritäten ausmachen. Ich möchte es nochmal kurz benennen. Die Hirten sollen das Evangelium, das Wort der Gnade predigen. Es ist eine ihrer zentralen Aufgaben, dass sie die Verkündigung und die anvertraute Herde von Fehlern und Irrlehren bewahren. Es ist hier die Rede von Schafe, wir haben es heute in der Lesung gehört, dass die Wölfe die Schafe nicht schonen werden. Und wenn man das im Kontext liest, dann sind diese Wölfe, die Schafe angreifen und ihnen das Leben nehmen, die Irrlehrer, die die falsche Lehren verbreiten. Und hier ist nochmal das Bewusstsein gegeben, dass im Evangelium die ganzen Heilsgüter, das ewige Leben enthalten ist. Deshalb ist der Hirte gerufen, dieses Evangelium rein zu bewahren und vollständig, damit seine ganze Heilkraft und Erlösungskraft entfaltet und die Menschen da teilhaftig werden können. Also es ist eine zentrale Aufgabe, das Glaubensgut und die Gläubigen vor Irrlehrern zu bewahren. Denn das Wort Gottes vermittelt das Heil und es baut die Kirche in jedem einzelnen Menschen, in jedem einzelnen Glied und in der Gemeinschaft als Ganzes auf, so schreibt der Epheserbrief. Es handelt sich bei ihrer Predigt um ein Lehren in der Kraft des Wortes Gottes. Also das Wort selbst hat eine Kraft, zur Umkehr zu führen, die Menschen zu integrieren. Die Wirksamkeit ihrer Lehrtätigkeit resultiert ausschließlich aus der Wirkkraft des Evangeliums selbst. Die Hirten sind dabei nicht Eigentümer, sondern Diener des Wortes Gottes. Es muss ja auch jeder Priester bei der Priesterweihe versprechen, als Bedingung, dass er die Sakramente so spendet, wie die Kirche sie spenden will, dass das Evangelium so verkündet, wie es Glaube der Kirche ist. Und sie sollen unter anderem die Menschen zur Umkehr aufrufen, zu einem Umdenken. Ihre Aufgabe ist es auch, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen, Sünden zu vergeben. Nach Johannes 20, 23, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Markus 6, 7, die Menschen zur Umkehr rufen, 6, 12. Die Auferstehung Jesu sollen sie bezeugen nach der Apostelgeschichte und alle Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, indem sie belehren und taufen, wie es Matthäus 28, 18 benennt. Sie sollen ihnen die Hände auflegen für den Empfang des Heiligen Geistes, wie es in Apostelgeschichte 8,14 beschrieben wird. Sie sollen die Eucharistie zu seinem Gedächtnis, zum Gedächtnis Jesu feiern, nach Lukas 22, 19. Und für diesen Dienst ist der Priester mit einer besonderen Binde- und Lösegewalt, einer geistlichen Vollmacht ausgestattet. Wenn wir noch kurz eingehen auf dieses Faktum, dass das Priestertum nicht losgelöst von Jesus Christus gesehen werden kann. Das Hirtenamt ist also von seinem ganzen Wesen her, so haben wir es auch dargestellt, Teilhabe am Priestertum Jesu Christi selbst. Die Existenz eines kirchlichen Leitungsamtes an sich werden immer aus dem Verhältnis zu Christus selbst definiert. Er ist der konstituierende Ursprung und der hauptsächlich agierende ist Christus im Priester und sollte es sein, beziehungsweise der Heilige Geist. Die Sendung Christi und die Sendung der von ihm Eingesetzten ist ein und dieselbe Sendung. Christus ist vom Vater geheiligt und gesandt nach Johannes 10 und Lumen Gentium 28 greift das auf. Er nimmt seine Sendung in völliger Einheit mit dem Vater wahr. Er verkündet und wirkt nur, was er vom Vater sieht. Jesus handelt in vollem Gehorsam gegenüber dem Vater, so beschreibt es Johannes 14. In diese und eine Sendung ruft er seine Apostel, so wie er vom Vater gesendet ist, so sendet er die Apostel. Wer sie aufnimmt, nimmt ihn auf, Matthäus 10, 40. Wer sie hört, hört ihn, Lukas 10, 18. Sie werden die Werke vollbringen, die er selbst vollbracht hat und noch größere, denn er geht zum Vater und tritt für sie ein, Johannes 14, 12. Und er wird bei ihnen bleiben bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Der Hirtendienst der Apostel vollzieht sich also ganz in Abhängigkeit von Jesus, dem Hohenpriester. Und dieses Amt oder dieser Auftrag ist in seinem ganzen Wesen, in seinem Handeln und im Ziel auf Christus hingeordnet und muss es auch bleiben. Der Hirtendienst ist eingesetzt, damit die Kirche und die einzelnen Gläubigen immer mehr christusförmig werden können, Christus gleichgestaltet werden und ihn darstellen können. Er fördert ein Wachstum in Christus und auf Christus zu. Er, Christus, ist es, der sich seine Herde durch sein Blut erworben hat, wir haben das betrachtet. Er ist der gute Hirte, sein Leben hingegeben hat. Auch diese Dimension muss uns Priester beseelen. Auch in diese spezifische Form sind wir alle mit hineingenommen. Vielleicht kann man noch sagen, weil das immer wieder auch benannt wird, so quasi die Urgemeinden hätten sich ihre Hirten selber gewählt. Das lässt sich von den Evangelien her nicht bestätigen. Denn es ist Jesus, der nach Markus 3,13 aus seinen Jüngern 12 auserwählt und sie mit besonderen Vollmachten ausstattet. Und es besteht eine durchgängige Kontinuität in Bezug auf dieses Einsetzen, die Aufgaben und Vollmachten des Hirtenamtes, ausgehend von den Lebzeiten Christi über die apostolische und unmittelbar nach apostolische Zeit. Es gibt da keine Lücke, in denen sich Verschiebungen feststellen lassen. Das Dienstamt wurde von Jesus selbst eingesetzt, Markus 3,13. Die Initiative lag bei ihm. Das Apostelamt erscheint von Anbeginn als herausgehobenes Amt, wie es im Hebräerbrief im 13. Kapitel beschrieben wird, das sich von dem der anderen Gläubigen unterscheidet. Das Amt der Episkopoi oder Presbyter, der Bischöfe und Priester, geht aus dem apostolischen Amt hervor. Und die Apostel setzen ihrerseits wieder Bischöfe und Priester ein, die mit der gleichen Vollmacht ausgestattet sind. Lassen Sie mich versuchen, einen Abschluss zu finden. Der Priester ist, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium 28, auf eine neue Weise eins mit Christus. Er ist genommen aus den Gläubigen und wird durch die Priesterweihe besonders ausgestattet. Mit der Hirtenliebe Jesu Christi. Es wird ihm anvertraut, eine Gabe, die das ganze Evangelium mit ihren Heilsgütern beinhaltet. Er bekommt eine geistige Kraft, eine Besonnenheit, eine Liebe, dieses Evangelium zu verkünden, die Heilswerke zu vollziehen, die in sich ewiges Leben tragen. Er hat die Vollmacht, die Eucharistie zu feiern und die Gaben zu wandeln. In und mit Jesus Christus. Er kann das besondere Geschenk des auferstandenen Herrn Jesus Christus verwirklichen. Wenn ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem nicht, dem nicht. Es ist in ihm eine Leitungsvollmacht gegeben, die kein weltliches Herrschen darstellt, sondern ein Beispiel geben. Er darf glauben, dass er eine Geistausstattung hat, die Orientierung für die Herde bietet. Er kann sie auf gute Weide führen. Deshalb kann er nicht demokratisch überstimmt werden in seiner Verantwortung. Es ist ihm etwas gegeben als Gabe für den Menschen. Und wenn wir jetzt Leitungsamt an Laien übertragen, indem der Priester dieses Amt nicht mehr wahrnehmen kann, dann entziehen wir letztlich der Gemeinde Christus als den guten Hirten. Wir haben charakterisiert, dass diesem Hirten zu eigen ist die Hingabe. Das besondere Geschenk an die Gläubigen ist, dass der Priester sich ganz schenkt für das Heil und das Wohl der Menschen. Es ist ein hohes Gut, ein schönes Gut, das der Heilige Geist in ihm verwirklichen will, zum Aufbau des Gottesreiches in den Einzelnen und in der Kirche als Gesamtes. Ich denke, es ist höchst wertvoll, in diesem Sinn für Priesterberufungen zu beten, um diese Gabe Gott zu bitten, der uns gesagt hat, es gibt viel Arbeit im Weinberg, aber wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte. gute Arbeit in seinen Weinberg zu schicken. In diesem Sinn darf ich Ihnen danken, dass Sie mir so lange zugehört haben und Sie bitten, uns weiter zu unterstützen mit Ihrem Gebet für gute Priesterberufe, auch vielleicht zur Stärkung der Priester, die heute Dienst tun und die in vielfältige Tätigkeiten und Arbeiten eingespannt sind, so dass ihnen vielleicht manchmal die Freude an ihrem Gott geweiht sein und an ihrer Ausstattung gemindert wird. Ich darf abschließen mit einem Gebet des heiligen Johannes Paul II. Für Berufungen. An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen, Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es deiner Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich. Jesus, einziger Retter der Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben, zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag für Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde. Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser Zeit nachzufolgen. Lasse sie dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen.
Amen.
Danke, Pater Anton, für den Vortrag. Bevor wir gleich den Segen empfangen, noch der Hinweis, Sie können diese Sendung auch im Internet bei uns bald anhören, im Podcast-Angebot, Downloadbereich www.horeb.org. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Pater Dr. Anton Lesse ist heute bei uns zu Gast gewesen mit dieser Sendung, bittet den Herrn der Ernte Arbeiter zu senden. Darum bitten wir Sie auch dann zum Abschluss um den Segen, damit die, die der Herr ruft, auch wirklich Ja sagen können.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller Engel und Heiligen, segne sie und alle, die sie im Herzen tragen, alle, die uns anvertraut sind, mit der ganzen Fülle der Erlösungs- und Barmherzigkeitsgnaden, seid in besonderer Weise auch der Fürsprache Mariens anvertraut, heute am 31. Mai. All das gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.